Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen.
Wir bleiben in Bewegung, bleiben locker, bleiben lässig.
Das könnte ein gutes Motto fürs Jahr 2025 sein, ist aber vor allem ein Ausschnitt aus einem neuen Film aus den USA. A Real Pain von Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Jesse Eisenberg. Ich konnte mit Jesse Eisenberg sprechen, das Gespräch gibt es gleich. Wir schauen uns auch ein radikales Experiment an hier, eine Welt ohne Gefängnisse. Und wir blicken auch auf die katastrophale Situation in Hollywood nach den Bränden. Und auch in Zeiten von Trump und Tech-Giganten. Der US-amerikanische Schauspieler Jesse Eisenberg ist hierzulande bekannt, unter anderem durch seine Rolle als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in The Social Network. Seinen trockenen Humor, den konnte Eisenberg in der Rolle nicht unbedingt ausleben, aber er tut es in seinem neuen Film. Der kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos und heißt A Real Pain. Jesse Eisenberg hat das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und spielt auch die Hauptfigur David. An seiner Seite ist Kieran Culkin, der für die Rolle gerade einen Golden Globe als bester Nebendarsteller bekommen hat. Eisenberg und Culkin spielen zwei jüdisch-amerikanische Cousins, die mit einer Reisegruppe eine Holocaust-Tour durch Polen unternehmen. In Erinnerung an ihre geliebte Großmutter, die gerade verstorben ist.
Sieh dir diese Scheiße an. Ohne den Zweiten Weltkrieg würden wir bestimmt hier leben. Fuck, stell dir das mal vor. Im Ernst, wir sehen uns doch voll als, naja, Schöpfung Amerikas. Und das sind wir ja wohl auch. Das ist der Kern Amerikas. Menschen, die aus anderen Kulturen stammen. Aber in irgendeinem schwarzen Loch-Paralleluniversum sind wir zwei Polen und haben wahrscheinlich lange Bärte und dürfen Frauen nicht die Hand geben.
Ja, der Film ist Comedy, Roadmovie und Therapiesitzung zugleich. Er ist eine intelligente Buddy-Komödie, aber gleichzeitig erforscht Eisenberg auch, wie das Trauma des Holocaust in den Identitäten von Familien nachhallt. Und weil all diese Themen Jesse Eisenberg seit vielen Jahren beschäftigen, beginnt unser Gespräch auch mit seinem persönlichen Bezug. How does it feel to release a movie into the world? Wie fühlt es sich an, einen Film in die Welt zu entlassen, der so viel von Ihrer persönlichen Geschichte enthält? Fühlen Sie sich verletzlicher oder denken Sie, dass vielleicht gerade der persönliche Ansatz eine größere Identifikation für die Menschen ermöglicht?
My background as a writer has been in theater and the plays that I've written have been so inappropriately explicit about my personal life in a way that makes this movie look like Dumbo the Flying Elephant.
Ich komme als Autor vom Theater und meine Stücke erzählen so unangemessen explizit über mein Privatleben, dass dieser Film so harmlos wie Dumbo der fliegende Elefant aussieht. Der Film ist sehr persönlich, aber er gehört nicht zu den peinlichsten Dingen, die ich über mich und meine Familie geschrieben habe. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass eine Geschichte umso universeller wirkt, desto spezifischer und persönlicher sie ist. In diesem Film geht es um die widersprüchlichen Gefühle, die ich in Bezug auf die Geschichte meiner Familie und mein modernes Privileg habe. Und weil ich so konkret darüber geschrieben habe und ich auch darin spiele, wirkt es hoffentlich so authentisch, dass es Menschen anspricht, die diese Gefühle auch haben, unabhängig davon, woher sie kommen. Viele von uns aus den USA sind in der zweiten oder dritten Generation hier und in der Regel waren unsere Familien vor etwas auf der Flucht. Mein Freund Jim kam als Junge aus Haiti hierher. Er hat sich mit diesem Film sehr verbunden gefühlt, weil seine Familie in Haiti durch die Hölle gegangen ist. Und jetzt ist er in Amerika. Aber er fühlt die Schuld, Amerikaner zu sein. Und er fragt sich ständig, wie sein Leben wohl aussähe, wenn er in Haiti geblieben wäre. Ich hoffe also, dass ich eine Art persönlicher Wahrheit herstelle, wenn ich über etwas wirklich Spezielles schreibe.
Und auch die Longing für, was sein Leben könnte sein, wo er in Haiti bleiben würde. You know, so the hope is that when you write about something really specific and can connect to a kind of personal truth.
Your journey. Ihre Reise für den Film begann vor langer Zeit, vor etwa 20 Jahren, als Sie eine echte Reise nach Polen unternommen haben, wo Ihre Tante vor dem Holocaust lebte. Erinnern Sie sich noch, als Sie in Polen waren, an all diese widersprüchlichen Gefühle, die Sie jetzt beschreiben, als privilegierter Amerikaner, der in das Land seiner Vorfahren reist?
Yeah, but you know, as like a Jewish American, you start reading about the Holocaust and start learning about it from a young age.
Ja, aber wissen Sie, als jüdischer Amerikaner fängt man schon in jungen Jahren an, sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt 41. In den späten 80er Jahren, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, waren die Holocaust-Überlebenden in ihren 50ern und 60ern. Wenn man auf eine jüdische Schule ging, traf man regelmäßig Überlebende. Sie hielten Vorträge in den Klassen. Und dann gab es natürlich auch in meiner Familie Menschen, die den Holocaust überlebt hatten.
Und für mich, weil ich ein self-conscious, self-questioning person.
Und da ich dazu neige, mich ständig selbst in Frage zu stellen, habe ich immer versucht, damit umzugehen, dass ich ein so angenehmes und einfaches Leben habe, während es zwei oder drei Generationen zuvor für meine Vorfahren so hart war. Dieser Film ist für mich wirklich eine Erkundung der Frage, wie können wir uns dieser Erfahrung des Holocaust nähern, ohne sie jemals berühren zu können? Im Film gibt es Figuren, die ihre eigene Trauer und ihre eigenen Probleme in ihrem modernen Leben durchleben. David, die Figur, die ich spiele, behandelt sich selbst mit Medikamenten gegen Zwangsstörungen und Angstzustände. Und mein Cousin, den Kieran Culkin spielt, kämpft sich durchs Leben. Wir versuchen, Erfahrungen zu machen, die sich auf das Trauma unserer Vorfahren beziehen. Aber es ist einfach unmöglich, sich dem anzunähern. Ich habe also schon immer darüber nachgedacht.
Possibly get there. So I've been thinking about it forever.
Yeah, so the movie is. Der Film heißt ja A Real Pain, also ein echter Schmerz, und beschäftigt sich, wie Sie eben schon erzählt haben, mit der Frage, wie legitim der eigene Schmerz ist angesichts des großen Leids, das der Generation der Holocaust-Überlebenden zugefügt wurde. Diese Frage erzählen Sie im Film aus den verschiedenen Perspektiven derer, die an der Holocaust-Tour teilnehmen. Und wir lernen, alle Teilnehmer der Tour leiden. Haben Sie eine Antwort auf die Frage, wie legitim der eigene Schmerz ist angesichts der größeren Geschichte?
It's such a mystifying question to me, because you could know everything about what came before you, and you could know all of the troubles in the world, and you could still lament the fact that your subway is 2 minutes late.
Das ist für mich ein so großes Rätsel. Denn man kann alles darüber wissen, was vor einem kam. Man kann alle Probleme in der Welt kennen und man kann trotzdem stinksauer darüber sein, dass die U-Bahn 2 Minuten Verspätung hat.
They could be reading the New York Times on the subway about the global traumas of the day.
Man sitzt und liest in der New York Times über die globalen Traumata des Tages, über die Wirbelstürme und die Kriege und ärgert sich, dass die U-Bahn 2 Minuten zu spät an einem trockenen und friedlichen U-Bahnhof hält. Aber um sein Leben zu leben und seinen Alltag zu bewältigen, muss man wohl viel von der Welt und der Geschichte ignorieren. Die Figur, die Kieran spielt, Benji, ist nicht in der Lage, das zu ignorieren. Und das macht Benji so gefühlsbetont und emotional, aber gleichzeitig auch so unangepasst.
Benji leidet an der Welt und er kriegt sein Leben nicht in den Griff. In einer Wutrede gegen Benji spricht ihre Figur David über die Überlebenden des Holocaust, die in die USA kamen, und die nachfolgenden Generationen. Und er sagt so etwas wie: Die Großeltern waren Einwanderer und haben schlechte Jobs angenommen. Die zweite Generation waren Anwälte und die dritte Generation raucht Gras im Keller. Und er meint mit der dritten Generation auch Benji. Denken Sie, dass an diesem Generationengedanken etwas dran ist?
Yeah, I think there's probably a correlation between, you know, being born with the silver spoon and burning the house down. So many cultures have a similar expression.
Ich denke, es gibt wahrscheinlich einen Zusammenhang mit einem silbernen Löffel im Mund geboren zu sein und dem Niederbrennen des Hauses. In vielen Kulturen gibt es einen ähnlichen Ausdruck. Die Japaner sagen, glaube ich, dass die erste Generation das Haus baut, die zweite Generation in dem Haus lebt und die dritte Generation das Haus niederbrennt. Das ist die Vorstellung, dass Wohlstand nicht länger als 3 Generationen überdauern kann. Wenn man sich die Statistiken in Amerika ansieht, dann hat die erste Generation das Gefühl, dass ihr Leben eine Menge Sinn hat. Und in der dritten Generation gibt es dann eine Art von freischwebender Angst, dass ihr Leben nicht mit etwas Größerem verbunden ist.
I certainly feel that in some ways as like an artist. I'm like lamenting the fact that I grew up middle class, you know.
Und ich habe das Gefühl, dass ich als Künstler bedauere, dass ich in der Mittelschicht aufgewachsen bin, weil ich mehr Bedeutung durch Leiden haben möchte. Aber es ist ein wirklich ironisches Privileg, diesen Gedanken überhaupt erst einmal zu haben. Es ist in gewisser Weise widerwärtig, denn warum hoffst du auf einen harten Kampf, während so viele andere verzweifelt versuchen, ihn zu vermeiden? Und ja, ich versuche, all diese komplizierten Gedanken in den Film zu packen. Zum Glück bin ich nicht schlau genug, um sie zu beantworten. Es ist interessant, sich darüber Gedanken zu machen.
In diesem Zusammenhang frage ich mich auch, wenn wir über den Real Pain, also den wirklichen Schmerz sprechen, glauben Sie an ein transgenerationales Trauma? Glauben Sie, dass auch Ihre Generation von dem Trauma des Holocaust betroffen ist?
I can only say that I believe in it, but I don't know that it's like a genetically passed down epigenetic trait.
Ich kann nur sagen, dass ich daran glaube, aber ich weiß nicht, ob es ein genetisch vererbtes Merkmal ist. Ich sehe es eher vom Alltag her. Meine Eltern sind mit paranoiden Eltern aufgewachsen, weil all ihre Familien im Holocaust ermordet wurden. Und meine Eltern wurden besorgt und paranoid.
My mom had dreams that I was going to drown my whole childhood and used to wake me up at night and said I had another dream that you were drowning, but that's okay, go back to sleep.
Meine Mutter träumte während meiner Kindheit immer, dass ich ertrinken würde. Sie weckte mich nachts auf und sagte, ich habe wieder geträumt, dass du ertrinkst, aber es ist in Ordnung, schlaf weiter.
Or, you know, internal psyches. Or you can say that when groups of people experience great horrors, it naturally trickles down.
Man kann also sagen, dass es etwas Genetisches gibt oder etwas, das sich in unserer Psyche verändert hat. Oder man kann sagen, dass es natürlich nach unten durchsickert, wenn Gruppen von Menschen große Schrecken erleben.
I grew up knowing who hates us. I grew up knowing, you know, that there's the Ku Klux Klan and they burned a cross yesterday in Virginia and today they might come to New Jersey. I mean, yeah, you just.
Und so bin ich mit dem Wissen aufgewachsen, wer uns hasst. Ich wusste, dass es den Ku Klux Klan gibt und dass sie gestern in Virginia ein Kreuz verbrannt haben und heute vielleicht nach New Jersey kommen. Also ich weiß nicht, ob man es auf eine Art chemischen oder biologischen Kern zurückführen kann, aber man kann es sicherlich sozial erklären.
Sie haben ja auch immer wieder sehr offen über Ihre eigene Zwangsstörung gesprochen, über soziale Ängste und Depressionen. Haben Sie das Gefühl, dass das Sprechen darüber Ihnen geholfen hat, zu heilen und Sie auch als Künstler wachsen zu lassen?
Ich glaube, wenn ich eine normale Kindheit gehabt hätte, wäre ich definitiv nicht in der Kunst tätig. Niemand verlangt von mir, dass ich einen Film schreibe oder in einem Film mitspiele. Es muss also etwas geben, das mich antreibt und mir das Gefühl gibt, dass mir etwas Schlimmes zustoßen wird, wenn ich es nicht tue. Ich muss diese Gefühle durch eine Art kreatives Ventil ausleben. Ich hatte eine sehr ungewöhnliche Kindheit, also ja, ich nehme an.
Ich meinte auch, ob das Sprechen über diese Themen, die lange tabuisiert waren, Ihnen vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive gegeben hat, daraus Kunst zu machen.
Yeah, that's a great question and psychologically very probing, and I guess I don't fully know the answer except for when I'm writing something, it has some kind of unconscious cathartic experience.
Ja, das ist psychologisch sehr aufschlussreich. Und ich schätze, ich kenne die Antwort nicht ganz, außer dass es eine Art unbewusste kathartische Erfahrung ist, wenn ich etwas schreibe. Denn wenn man über seine Probleme spricht, holt man sich aus seinem eigenen inneren Karussell des Schmerzes heraus. Und das ist kathartisch. Aber man kann auch sagen, es bestätigt mich darin, dass ich Probleme habe, weil ich sie jetzt in einen großen Film gegossen habe. Vielleicht bestätigt es mich auch darin, dass dies meine Probleme sind und ich nie aus ihnen herauswachsen werde. Aber zumindest kann ich aus ihnen in gewisser Weise Kapital schlagen. Ich glaube, ich wäre etwas misstrauischer, wenn ich wirklich ernsthaft über meine Probleme sprechen und auf das Mitleid eines Massenpublikums hoffen würde. Das wäre wirklich unangenehm. So vermittelt der Film hoffentlich das Gefühl, dass ich die Probleme entsprechend einordnen kann.
At least acknowledges the smallness of the issues.
Der US-Amerikaner Jesse Eisenberg, er ist Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller im Film A Real Pain, der bei uns am Donnerstag im Kino anläuft. läuft. Und spannend wird auch sein, wie viele Oscar-Nominierungen der Film Ende der kommenden Woche erhält. Die Oscar-Nominierungen sind ja nochmal um einige Tage nach hinten verschoben worden, aufgrund der Brände in Los Angeles. Hollywood erlebt gerade vielleicht den dramatischsten Umbruch seiner Geschichte. Die technologische Revolution einschließlich künstlicher Intelligenz schreitet rasant voran. Die Streamer werden immer mächtiger und hinzu kommt der politische Umbruch. Die erneute Wahl Donald Trumps zum Präsidenten hat Teile Hollywoods in Schockstarre versetzt. Und zu allem Überfluss zerstören die aktuellen Brände Teile von Los Angeles in noch nie dagewesener Weise. Sogar die Oscar-Nominierungen wurden wegen der Katastrophe verschoben. Christian Berndt über Hollywood zwischen resignierter Verzweiflung und technologischer Fortschrittseuphorie.
Es ist schockierend. Ich wohne seit 26 Jahren in Los Angeles und noch nie hat es solche Brände in Wohngegenden gegeben wie jetzt in Pasadena, in Hollywood und Pacific Palisades. Es sieht aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin.
Der emeritierte Filmhistoriker an der University of California, Los Angeles, Jan Christopher Horak, wohnt in Pasadena. Die Brände in Los Angeles wirken wie ein Minitekel für Hollywood, das sich seit der Wiederwahl Donald Trumps in Schockstarre befindet. Auch die Stars, so Horak, die lautstark Wahlkampf für Kamala Harris gemacht hatten, würden nun schweigen.
Seit der Wahl Trumps am 5. November gibt es keinen Pieps von diesen Stars. Und es war ganz anderes 2016, als viele, viele Stars auch zum Widerstand aufgerufen haben. Aber jetzt kein Wort.
Und was dieses Mal auch anders ist als bei Trumps ersten Wahlsieg, er hat die Tech-Konzerne hinter sich. Elon Musk ist sein enger Berater und die Social-Media-Plattform X dient ihm nun als Propagandamaschine. Mark Zuckerberg hat Facebook auf Trump-Linie gebracht und Amazon-Chef Jeff Bezos hat schon vor der Wahl der ihm gehörenden Washington Post verboten, eine Wahlempfehlung zu drucken.
Amazon ist eine der wichtigsten Produktionseinheiten jetzt in Hollywood und dass der Jeff Bezos umgekippt ist und wie wir jetzt auch wissen, Millionen an Trump gegeben hat, ebenso wie Mark Zuckerberg von Facebook, all die großen Internetfirmen und Techfirmen jetzt Trump unterstützen, zeigt, dass das Großkapital hinter Trump jetzt steht.
Die Hollywood-Studios und Tech-Firmen lassen sich mittlerweile nicht mehr auseinanderhalten, so Horak. Das Gewicht der Tech-Bosse in Hollywood ist enorm, wie auch der Chefkritiker des US-amerikanischen Online-Filmmagazins IndieWire, Eric Cohn, meint.
I think technology has gradually become more dominant in Hollywood in recent years.
Der Einfluss von Technologie auf Hollywood ist in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, so Cohn. Der Streaming-Aufstieg von Netflix und Amazon hat mit dafür gesorgt, dass die Technologiekonzerne Hollywood dominieren. Der politische Machtzuwachs für Elon Musk, so Cohn, betreffe wiederum die gesamte Gesellschaft. Hollywood sei dabei nur ein Teil des Wandels und für Trump und Musk wohl nicht zentraler Angriffspunkt.
I don't think that means we're going to see more explicitly conservative stories because audiences don't like politics.
Dass durch den Schwenk der einflussreichen Tech-Konzerne zu Trump nun die Filmstoffe konservativer werden, glaubt Cohn nicht, denn in Hollywood gehe es immer ums Geschäft und das Publikum möge keine Politik im Hollywood-Kino. Aber die Filme, so Cohn, würden nun wohl noch unpolitischer als üblich in Hollywood und wieder homogener.
Which unfortunately could mean some steps back from a diversity standpoint.
Das könnte so Cohn Rückschritte in Richtung Diversität, vor allem für LGBTQ-Themen bedeuten. Aber was das betrifft, meint Cohn, war Hollywood nie progressiv. Der Einfluss von Elon Musk, glaubt Cohn, werde sich wahrscheinlich nur indirekt auf Hollywood auswirken.
I think what Elon Musk and what other Tech-Entrepreneurs could be doing is
die Tech-Unternehmer, vermutet Cohn, werden eher daran gehen, eigene Verleihsysteme für Filme auf Social-Media-Plattformen zu etablieren. Wie stark sich Hollywood bereits verändert hat, das konnte man bei der Golden Globe-Verleihung am 5. Januar sehen, so Jan Christopher Horak.
Man hat den Leuten im Voraus empfohlen, nichts über die Politik zu sagen, schon gar nichts über Trump. Und das ist im starken Widerspruch zu den Golden Globes 2016, als ein Schauspieler und Regisseur nach dem anderen sich gegen Trump gewendet hat. Bei den Golden Globes letzte Woche kein einziges Wort über Trump.
Eric Cohn hält dagegen, gerade die letzten Wahlen hätten gezeigt, wie wenig Statements von Stars gegen Trump ausrichten können.
And that we're going to see more specific activism on issues that
Es werde in Zukunft eher einen spezifischen Aktivismus geben, zum Beispiel wenn es um konkrete Gesetze geht und weniger um große Statements gegen Trump. Von den Hollywood-Stars, so Cohn, habe sich eh nur ein kleiner Teil politisch geäußert. Filmhistoriker Horak ist überzeugt, einen solchen politischen Druck auf Hollywood wie jetzt habe es zuletzt während der Kommunistenjagd in der McCarthy-Ära gegeben.
Das war auch so ein Moment, wo richtig die Angst rumging, weil man nie wusste, ob man nicht auf eine dieser Listen auftauchen würde. Heute ist es leider schlimmer. Und zwar damals glaubten noch beide Parteien an die Demokratie. Und was wir jetzt sehen, eine der wichtigsten Parteien Amerikas, die Republikanische Partei, ist keine demokratische Partei mehr, sondern eine antidemokratische Partei.
Was die Stärke der amerikanischen Demokratie betrifft, ist Eric Cohn zwar optimistischer, aber dass Hollywood eine nennenswerte Rolle bei ihrer Verteidigung spielen könnte, daran glauben beide nicht.
Christian Berndt über ein Hollywood in sehr realen und auch metaphorischen Flammen. Gefängnisse faszinieren Literaten, Künstler und Filmschaffende in etwa so lange, wie es Gefängnisse gibt. In 2 Wochen kommt beispielsweise eine neue Verfilmung von Alexandre Dumas' Roman Der Graf von Monte Cristo in die Kinos. Serien wie Oz, Hölle hinter Gittern, Prison Break oder Orange is the New Black erzählen vom Leben im Knast. Das Gefängnis ist auch Ausgangsort für eine neue fiktionale Serie, die jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar ist. A Better Place heißt sie und darin geht es um ein gesellschaftliches Experiment bzw. eine radikale Utopie, nämlich eine Welt ohne Gefängnisse. Ein Resozialisierungsprogramm, das sich Trust nennt, startet das Projekt in einer fiktiven Kleinstadt der Rheinstadt in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister. Hunderte Straftäter werden aus den Gefängnissen entlassen und statt Haftstrafen sollen sie rehabilitiert werden, erhalten Arbeit, Wohnung und Therapie.
Die Frage ist doch, Herr Schäfer, die Frage ist doch, was ist denn das Ziel unseres Justizsystems? Was möchten wir denn? Möchten wir jetzt weniger Kriminalität oder wollen wir bestrafen des Bestrafens wegen?
Die Idee kommt gut an, aber es geht dann doch nicht alles ganz so glatt, wie sich die Projektleitenden das vorstellen. Darum geht es ganz verkürzt in A Better Place, der Serie, die 8 Folgen hat. Und mehr erzählt uns derjenige jetzt, der die Serie zusammen mit Laurent Mercier entwickelt hat, Head-Autor und Showrunner Alexander Lind. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe die Serie schon ein bisschen versucht zu skizzieren, aber 8 Folgen, es ist sehr komplex und weil sie mit verschiedenen Perspektiven auch arbeiten, von den Entlassenen aus dem Gefängnis, den SozialarbeiterInnen, der Projektleiterin, den Opfern, auch der Politik, können Sie uns vielleicht noch ein bisschen mehr ein Gefühl geben für die Serie? In welche Welt tauchen wir hier ein?
Genau, wir steigen ein in das fiktive Rheinstadt, in dem dieses Projekt gestartet wird mit viel medialer Aufmerksamkeit und wir folgen unterschiedlichen Figuren. Das heißt, wir folgen einem jungen Geschwisterpaar, Nader und Yara, die aus unterschiedlichen Gründen in Milieukriminalität verstrickt sind. Wir verfolgen einen entlassenen Häftling, Mark, der zurück zu seiner Familie kommt, nachdem er ja ein traumatisches Erlebnis hatte und versucht wieder einen Zugang zu seiner Familie, zu seinen Kindern zu bekommen. Aber auch auf der politischen Ebene sehen wir, wie der Bürgermeister zusammen mit der Programmleitung Petra Schach, die das Ganze entworfen hat, mit der Stadt, der Kritik von außen und all den Fallstricken, die dieses Programm sozusagen in der Realität umzugehen haben und genau, die da stark unter Druck geraten.
Ich finde interessant, die Serie ist jetzt gerade angelaufen und es läuft auch bei Netflix eine Reality-TV-Serie, eine dokumentarische Serie, die heißt Unlocked, a Jail Experiment. Ist ein bisschen anders, aber auch die Idee, Häftlinge werden aus den Zellen entlassen, die Aufpasser sind weg und die Gruppe gibt sich dann so eigene Regeln und die Serie begleitet diese Häftlinge dabei. Ich habe mich gefragt, woher kommt Ihrer Meinung nach das Interesse am Hinterfragen von Gefängnissen in der Serienwelt? Also Fragen, die es ja in der Philosophie schon lange gibt, wenn wir etwa an Michel Foucaults Überwachen und Strafe denken. Aber haben Sie eine Erklärung, warum in der Serienwelt?
Naja, ich glaube, generell interessieren wir uns natürlich in der Fiktion für Menschen, die Fehler begehen. Und deswegen ist der Kriminelle oder die Kriminelle natürlich eine interessante Figur. Aber ich glaube, dass das Gefängnis sozusagen an sich interessiert, ist natürlich dieser Mikrokosmos. Dass das Gefängnis sozusagen in der Kritik steht seit Jahren und dass man das Gefühl hat, es passiert hier nichts, obwohl die Wissenschaft und Leute im Gefängnis, außerhalb des Gefängnisses, also viele Menschen eigentlich sich davon überzeugt sind, dass das nicht unbedingt das Ende der Geschichte sein muss und dass dieses, ne, wir haben uns daran gewöhnt, dass das ein Prinzip ist, wie wir mit Straftätern umgehen und das ist auch etwas, wo schnell mal die Antwort kommt, ja gut, das lösen wir, indem solche Straftäter schnell ins Gefängnis müssen und dann hat man das Problem gelöst. Das ist ja nicht die Realität, sondern es gibt extrem hohe Rückfallquoten. Es gibt jetzt gerade Fälle von Foltervorwürfe in Gefängnissen. Es gibt, ich würde es wirklich mal mittelalterliche Methoden nennen, die auch in Deutschland immer noch in Gefängnissen Praxis sind. Das heißt, ich glaube, das ist das Problem, dass man davon überzeugt ist, dass dieses System nicht unbedingt gut funktioniert, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt die Alternative parat hat. Das ist, glaube ich, außerhalb der Fiktion und in der Politik natürlich irgendwie ein immer wiederkehrendes Thema. Wenngleich auch in Deutschland es sicherlich besser läuft als zum Beispiel in Amerika, wo ja die ganzen Serien herkommen. Und das amerikanische Gefängnissystem, das wissen wir ja, ist ja noch viel, viel schlimmer als das deutsche.
Und wir tauchen dann ein in der Serie in eben dieses Projekt, die Häftlinge werden entlassen. Es gibt dann die Trust-Zentrale, wo die ankommen. Und dann verfolgen wir die einzelnen Protagonisten dabei, wie sie sich in den Alltag integrieren. Wir haben ja eben so ein bisschen über den philosophischen Gedanken oder das Politische gesprochen. Sie hatten aber nun die Aufgabe, das in einzelne Geschichten zu gießen. Wie haben Sie denn dieses Personentableau entwickelt?
Genau, das ist eine Herausforderung bei so einer multiperspektivischen Geschichte, nicht auf Archetypen zuzugreifen, sodass man irgendwie reine Symbolfiguren hat, die für irgendetwas stehen, sondern echte Figuren, denen man glaubt, was sie da tun. Und trotzdem haben wir versucht, schon alles Mögliche abzudecken, also Figuren zu erzählen, die aus unterschiedlichen Gründen Straftaten begangen haben. Also wir wissen aus der Recherche, dass ein sehr, sehr großer Anteil an Menschen im Gefängnis sitzt, weil sie einfach nur Schulden haben oder Schulden absitzen, diese Ersatzfreiheitsstrafen. Aber trotzdem geht es natürlich bei so einer Frage nach, jetzt kommen Straftäter raus, gefährliche Menschen, unterschiedlichste Antworten auf, wie man mit solchen Leuten umgeht. Also jemand, der Milieuverbrechen begeht, der muss natürlich anders behandelt werden in Freiheit als jemand, der vielleicht ein Sexualstraftäter ist oder jemand, der jemanden umgebracht hat in einem Beziehungskonflikt. Deswegen haben wir versucht, gerade bei den Straftätern einfach unterschiedliche Figuren mit unterschiedlichen Hintergründen zu erzählen, um ein möglichst breites Gefühl für wer eigentlich da hinter Gittern sitzt und was eigentlich notwendig wäre, um diesen Menschen zu helfen.
Genau, also es geht ja auch dann um die Gesellschaft. Wie geht die Gesellschaft damit um? Und da kristallisiert sich immer weiter heraus, die Gesellschaft hat ein großes Problem damit, dass ein Sexualstraftäter freigelassen wird. Also inwieweit haben Sie dabei auch die moralischen Fragen interessiert? So die Frage auch, gibt es sozusagen gute und böse Häftlinge?
Klar, natürlich. Das ist natürlich auch immer genau die erste Frage, die kommt. Was ist mit Sexualstraftätern? Die natürlich auch in der Gegenwart in Deutschland nicht alle hinter Gittern sitzen, so ist es natürlich auch nicht. Aber das ist natürlich eine Gretchenfrage bei solchen Geschichten und ohne jetzt groß zu spoilern, aber das ist auch etwas, woran sozusagen unsere Figuren am meisten zu kämpfen haben, ist genau in diesen schwierigen Fällen, wo vielleicht die Wissenschaft sagt, auch da ist nicht Gefängnis die Antwort unbedingt, vielleicht bei den allerschlimmsten, aber das ist ja auch ein ganz, ganz kleiner Anteil. Und gleichzeitig muss man natürlich mit der Angst der Bevölkerung umgehen und auch mit dem Bedürfnis nach Schutz. Genau, das ist eine Frage, die ich jetzt gar nicht irgendwie beantworten kann, sondern das ist in solchen Situationen wahrscheinlich das größte Gefahr und ist aber auch das, was wir am spannendsten finden, weil das auch ganz viele Fragen, die wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen ja auch haben, berührt. Also die Wissenschaft sagt etwas, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist und gleichzeitig haben wir als Menschen auch ein Gefühl für Gerechtigkeit und Strafe und haben Ängste und auch damit muss die Politik und solche Programme umgehen und das ist einer der großen sozusagen Hürden, die dieses fiktive Trust-Programm hat und auch mit dem die Protagonisten zu kämpfen haben.
Dann ist eine andere Perspektive noch die der Opfer. Es gibt auch die Opferseite, die das zum Teil gar nicht gut finden, dass die Straftäter entlassen werden. Sie haben dann auch sowas, was so ein bisschen an den Täter-Opfer-Ausgleich andockt. Ja, wie haben Sie diese Perspektive dann mit noch in den Film holen wollen? Und wie schwierig war es, die Seite der Opfer auch mitzuerzählen, die irgendwie gleichwertig zu halten?
Ja, genau. Es gibt eine Geschichte von einem Paar, die Opfer von einem rechtsextremen Angriff waren, die sich ganz klar in Opposition zu diesem Programm setzen. Und es ist eine gewisse Herausforderung, aber es geht im Prinzip darum, nicht die klassische Opfergeschichte zu erzählen, die nur von Rache betont ist, weil auch das hat mit der Realität wenig zu tun, sondern viele Opfer werden in diesen Prozessen, wenn sie Opfer von Straftaten wurden, haben auch oft selber das Gefühl, dass die Justiz ihnen wiederum sie wieder erneut zu Opfern macht. Und da gibt es alle möglichen Programme, die auch von unserem Projekt ausprobiert werden, unter anderem dieser Täter-Opfer-Ausgleich, in dem Täter und Opfer oder in Stellvertretersituationen miteinander konfrontiert werden, ohne Justiz. Nicht unbedingt nur mit dem Gedanken, dahin eine Versöhnung zu schaffen, sondern um alternative Möglichkeiten zu finden, um diesen Konflikt zu befrieden, weil oft Justizprozesse ewig lange dauern, wahnsinnig viel Geld kosten und die Leute retraumatisieren oder genau, sie einfach mit dieser einen Tat für ewig und immer fesseln. Und das ist genau ein Teil dieses Programms, ist, dass das abgeschafft wird und stattdessen so eine Konfrontation stattfindet. Und natürlich ist auch das Teil des Programms, dass natürlich das eine Idee ist, eine Theorie, aber in der Praxis natürlich wahnsinnig kompliziert und schwierig und nicht immer funktioniert. Aber wir haben versucht, nicht eine Opfergeschichte zu erzählen, wie sie oft im Film und Fernsehen erzählt wird, die rein auf den Gedanken Rache, Vergeltung und Hass entsteht, sondern versucht auch gerade realistische Opfergeschichten zu erzählen, wo Opfer ganz andere Bedürfnisse haben.
Es gab ein großes Autorenteam. Sie selber haben 2 Jahre fest im Schreibteam der Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gearbeitet. Was haben Sie denn von der Arbeit dort mitgenommen, was sich auch in A Better Place niedergeschlagen hat?
Also ich habe erstmal alles gelernt von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und das habe ich da wirklich, man lernt mit vielen Figuren umzugehen. Also man hat ein großes Arsenal an Figuren und man lernt Struktur. Man lernt Erzählbögen schnell zu erzählen, man lernt unter Druck arbeiten, man lernt, genau, aber ich glaube tatsächlich in diesem Fall funktioniert diese Serie von der Struktur her manchmal ganz ähnlich wie eine Soap. Also da müssen mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt werden. Man versucht teilweise auch thematisch Geschichten zusammenzuarbeiten und ja, ich habe wirklich da mein Handwerk gelernt und bin da großer Fan von der Ausbildung Soap.
Nochmal zugespitzt gefragt, Sie haben in einem Artikel geschrieben, wer sich anschaut, wer in Deutschland qualitativ hochwertiges Fernsehen produziert, sieht inzwischen häufig einen Soap- oder Telenovela-Hintergrund. Ist das Ihrer Meinung nach so?
Ja, absolut. Also ich habe jetzt gerade eine Serie geschrieben, zusammen mit den sogenannten Haribos, die 4 Blocks und Cleo und so weiter gemacht haben. Sehr bekannte Autoren, die ich auch von der Soap kenne. Ich glaube, Bora Daktekin, der Fuck You Goethe-Erfinder, kam auch von GZSZ. Also da sind diverseste. Also das ist eine gute Schule. Ja.
Alexander Lind, Head Autor und Showrunner der 8-teiligen fiktionalen Serie A Better Place. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
Die Serie ist jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar. Im ersten werden die 8 Folgen dann am 22. und 24. Januar ausgestrahlt. Edgar Reitz hat 1962 zu den Filmschaffenden gehört, die bei den Oberhausener Kurzfilmtagen Papas Kino für tot erklärt und eine neue deutsche Filmkunst gefordert haben. Er selbst wurde dann zu einem der einflussreichsten Filmemacher seiner Generation, hat ein Werk geschaffen, das, wie es die Berlinale Leitung im letzten Jahr bei der Ehrenbär-Verleihung beschrieb, für immer ein Meilenstein in der Geschichte des Kinos bleiben wird. Und meint damit natürlich auch den Heimatzyklus. Edgar Reitz hat sich neben dem Filmemachen auch immer für Medienerziehung interessiert. 6 Jahre nach dem Oberhausener Manifest hat er Schülerinnen an einer Münchner Mädchenschule 1968 das Filmemachen beigebracht. Das Experiment hat er in dem Dokumentarfilm Filmstunde festgehalten. Und nun ist daraus in Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Jörg Adolf ein neues Projekt entstanden. Filmstunde 23. Marc Watzke hat sich den Dokumentarfilm angesehen und in München Edgar Reitz auch getroffen, der eingangs erstmal auf sein Alter verweist und sich dabei ein ganz bisschen jünger macht.
Niemand weiß, was ein 90-Jähriger denken darf,
sagt Filmregisseur Edgar Reitz. 92 Jahre alt.
Stimme versagt mir immer wieder.
Aber nur der Klang der Stimme bricht ihm bisweilen weg. Edgar Reitz stellt auch im hohen Alter die spannendsten Fragen unter den deutschen Autorenfilmern. Seine neueste Dokumentation, Filmstunde 23, kreist um die Frage:
Was ist eigentlich eine Person?
In Filmstunde sieht man den jungen Edgar Reitz 1968 als Filmlehrer an einem Münchner Mädchengymnasium. Vor ihm sitzen 26 Schülerinnen der 8. Klasse beim Filmunterricht.
Ich war damals 35, bin jetzt 90. Deswegen sage ich, hier schließt sich ein Kreis.
Im Laufe des Schuljahres, immer samstags, produzierten die Mädchen 26 Kurzfilme. Mehr als ein halbes Jahrhundert später schauen sie sich diese Filme zusammen mit ihrem damaligen Lehrer wieder an.
Jetzt kriegt jedes von euch einen Gegenstand.
Der Unterrichtsversuch begann mit einer Beschreibungsübung. Wir wollten mit den Schülerinnen zunächst einmal herausbekommen, wie man zum Beispiel eine ganz reale Beobachtung oder sinnliche Wahrnehmung vermitteln kann.
Die Mädchen sind inzwischen Damen um die 70. Der Film schneidet immer wieder zwischen ihren jungen und ihren jetzigen Gesichtern. Und Reitz, auf einen Gehstock gestützt, beantwortet die Frage nach der Person in jedem von uns.
Das, was man eigentlich mit Worten gar nicht wiedergeben kann. Man sieht in dem Film, wie das Äußere sich verändert. Aber es gibt doch etwas, was sich offensichtlich nicht verändert. Es ist etwas Konstantes in uns. Ihr habt ja alle Latein gelernt. Persona kommt von personare. Die tönt hindurch, als wäre der Mensch oder sein Körper nur eine Maske.
Aber der Filmregisseur und Lehrer Edgar Reitz will mit Filmstunde 23 mehr erreichen als nur eine sentimentale Betrachtung von der Vergänglichkeit der Zeit. Er will die Kunstform Film, ihre Ästhetik und ihre Grammatik zum festen Unterrichtsbestandteil einer Handy-Generation machen, für die das Filmen längst eine ähnliche Bedeutung hat wie für vergangene Generationen das Schreiben mit dem Stift.
In keiner Schule lernt man, was der Umgang mit dieser neuen Technik uns überhaupt bringt. Da findet gar keine Strukturierung statt, auch keine Anbindung an das übrige Wissen.
Und das in einer Zeit, in der die Macht der Bilder wächst, während ihre Verlässlichkeit und Wahrhaftigkeit schwindet. Stichwort künstliche Intelligenz und Deepfakes.
Da bahnt sich eine Katastrophe für die Gesellschaft an. So viele falsche Informationen kursieren und es entstehen so viele Blasen, in denen sich die Menschen radikalisieren, weil sie sich abschirmen.
Warum Filmunterricht dagegen helfen könnte, sieht in Filmstunde 23 bereits 1968 die Mutter einer der teilnehmenden Schülerinnen voraus, als sie die Wirkung des Unterrichts am Münchner Luisengymnasium beschreibt.
Die Kinder, die diesen ganzen Fernsehprogrammen und den Filmen so hilflos ausgeliefert sind, die das so für bare Münze nehmen, wenn endlich eine kritische Einstellung bekommen haben, denn wenn sie selber gedreht haben, dann sagen sie, aha, so macht man das. Das ist ja gar nicht die Wirklichkeit. Das ist ja gemacht. Deswegen habe ich das so sehr begrüßt, dass sie da eine kritische Einstellung bekommen.
Edgar Reitz, der Schöpfer des Heimatzyklus und vieler weiterer Kino- und Fernsehfilme, arbeitet seit Jahren an einem didaktischen Konzept, mit dem aus der einmaligen Filmstunde der Vergangenheit ein regelmäßiger Unterrichtsstoff der Gegenwart werden könnte. Eine Mischung aus Theorie und Praxis, für die die Mobiltelefone der heutigen Schülerinnen und Schüler mit geringem technischen Aufwand zu passablen Filmkameras aufgerüstet werden könnten.
Die besten Lehrer dafür wären die jungen Regisseure, die die Filmschulen abgeschlossen haben und die auf der Wartebank sitzen für ihren Erstlingsfilm. Wenn man das machen würde, hätten wir sofort bis zu 1000 neuen Filmlehrern.
Ist es denkbar, dass Edgar Reitz, Jahrgang 1932, diesen Filmunterricht noch erlebt? In unserem komplizierten föderalen Bildungssystem, das jetzt schon unter zu viel Lehr- und Lernstoff ächzt?
Es muss kommen. Es führt gar keinen Weg daran vorbei.
Reitz ist kein Fantast. Er weiß, wie langsam die Mühlen der Schulpolitik mahlen. Vielleicht wird man seine Ideen einst als visionär bezeichnen und die Dokumentation Filmstunde 23 als Fingerzeig betrachten. Auf jeden Fall lohnt es sich, das neueste Werk des Regisseurs anzuschauen, bevor im Frühjahr schon der nächste Reitz in die Kinos kommt. Ein Spielfilm über den Philosophen Gottfried Leibniz. Auch hier geht es um die Macht und die Wahrheit der Bilder. Denn deren steigende Bedeutung hat Leibniz schon vor 300 Jahren vorausgesagt.
Erstmal aber gibt es den Dokumentarfilm Filmstunde 23 von Edgar Reitz und Jörg Adolf ab nächster Woche im Kino. Das Wort Regielegende mag ein bisschen pathetisch klingen, aber im Fall von Clint Eastwood ist diese Bezeichnung wohl durchaus angemessen. 41 Filme gehen auf das Konto des US-amerikanischen Regisseurs. Clint Eastwood ist dabei immer eigene Wege gegangen und seine Filme arbeiten sich immer wieder auch an seiner Heimat ab. Das ist definitiv ebenfalls der Fall bei seinem neuen Film Juror Nummer 2. Ein Gerichtsdrama, mit dem Eastwood im Alter von 94 Jahren seine geschichtsträchtige Karriere beenden möchte. Am Donnerstag kommt der Film bei uns im Kino. Im Studio ist mir jetzt meine Kollegin Anke Lewicke. Anke, nimm uns mal in den Film mit hinein. Wer ist dieser Juror Nummer 2 und über welchen Fall soll er mitentscheiden?
Also der Juror Nummer 2, der Geschworene Nummer 2 ist ein Lifestyle-Journalist namens Justin Kemp, ist so Mitte 30 und er lebt mit seiner Frau in einem netten Häuschen irgendwo in Georgia. Und wir lernen ihn so als liebevollen Ehemann kennen. Seine Ehefrau ist hochschwanger, soll bald entbinden, ist aber eine Risikoschwangerschaft und er will eigentlich viel Zeit mit ihr verbringen, aber dann wird er eben als Geschworener berufen und es handelt sich um einen Mordfall. Ein Mann hat sich mit seiner Freundin in einer Bar gestritten. Danach wurde diese tot aufgefunden in einer Schlucht nahe einer Straße. Und jetzt baut der Film ein Konstrukt auf, was ziemlich spannungsgeladen ist, weil der Kemp erinnert sich, dass er an dem gleichen Tag in dieser Bar war, dass er auf dem Nachhauseweg jemanden mit dem Auto angefahren hat. Er steigt aus, er sieht nichts und ach, er denkt, es ist ein Reh. Und jetzt ist da auf einmal dieser Fall. Und er weiß, wenn er sich jetzt einmischt und sagt, ich war es, dann kriegt er eine Strafe. Aber er will trotzdem verhindern, dass ein Unschuldiger bestraft wird. Also versucht er, die anderen 11 Geschworenen zu manipulieren und dazu hinzubekommen, dass sie auch an die Unschuld des Angeklagten glauben. Und daraus macht Clint Eastwood, muss ich sagen, ziemlich eleganten, schnörkellosen Thriller und, wenn ich es so mal sagen darf, ein packendes Gerichtsdrama.
Allerdings, man ist sehr viel im Gericht, man ist dann auch in diesem Nebengelass, wo die Geschworenen immer verhandeln und eben das, was du beschrieben hast. Die Ausgangssituation erinnert irgendwie aber auch an Klassiker des Gerichtsfilms, nämlich an Sidney Lumets Die 12 Geschworenen aus dem Jahr 1957. Inwiefern könnte denn dieser Film auch eine Art Vorbild für Eastwood gewesen sein?
Ja, ich denke auf alle Fälle. Es ist ja eine ähnliche Ausgangssituation, einer gegen 11 andere Geschworenen. Und wenn man sich bei Sidney Lumet dran erinnert, der spielt ja fast nur da in diesem Geschworenenraum und eigentlich wollen alle nach Hause. Und hier ist es ja auch so, einige der Geschworenen wollen den Fall möglichst schnell abschließen. Eigentlich auch die von Toni Collette gespielte Staatsanwältin, also da kommt so ein bisschen die Karriere mit rein. Weil wenn sie diesen Fall gewinnt, dann wird sie vielleicht Bezirksstaatsanwältin, weil dann hat sie so den Ruf, ja, der taffen Strafverfolgerin. Also es kommt eben immer mehr, wird so ein Raum eröffnet, wo wirklich das US-amerikanische Justizsystem kritisch reflektiert wird. Und wenn man sich so andere Gerichtsdramen anschaut, es geht auch immer um die Show zwischen Strafverteidigung und eben der Staatsanwaltschaft. Die haben wir hier auch, aber die wird unterbrochen durch Kemps eben Rückblenden. Also es wird auf einmal noch ein anderes Narrativ aufgemacht. Also du hast nicht nur schuldig, unschuldig, sondern du hast auf einmal eine dritte Wirklichkeit. Und das finde ich schon ziemlich spannend, wie Clint Eastwood das beleuchtet. Und natürlich zittern wir dann auch mit, wie wird dieser Fall ausgehen? Also wird der Kemp die anderen überzeugen? Wird er sich vielleicht doch noch stellen? Also das sind die ganzen Fragen, die aufkommen und in aller Beiläufigkeit geht es doch auch um andere US-amerikanische Justizfragen. Also bist du einmal vorbestraft, könnte es sein, dass bei einer weiteren Strafe du nie mehr rauskommst. Also hast du sowas wie eine zweite Chance? Das steht auch die ganze Zeit im Raum. Für beide, für den Angeklagten und für Kemp.
Also insofern eben auch wieder ein Abarbeiten von Clint Eastwood an der US-amerikanischen Realität, Wirklichkeit, Politik. Wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten, wie reiht sich denn dieser 41. Eastwood Film in sein doch sehr eindrückliches Gesamtschaffen ein?
Naja, ich würde dir jetzt doch gerne die Behauptung aufstellen, dass die von Toni Collette gespielte Staatsanwältin ein alter Ego von Clint Eastwood ist. Also sie hat ja so ein hartes, vom Leben verwüstetes Gesicht, so auf dem ersten Blick hat sie was Zynisches, Abgeklärtes, aber sie wandelt sich innerhalb des Prozesses, so wie viele andere Clint Eastwood-Figuren auch. Also auf einmal wird ihr Moralempfinden geweckt. Das ist ja auch so bei dem alten Westerner in Erbarmungslos, wo Clint Eastwood dann nochmal aufs Pferd steigt, um eine Prostituierte zu rächen. Und bei Clint Eastwood geht es doch auch immer wieder überhaupt um ja, das US-amerikanische Justizsystem, um vermeintliche Wahrheiten. Also bei True Crime recherchiert er ja auch, stimmt das? Was ist überhaupt die Wahrheit? Und wenn man dann andere Filme von Clint Eastwood nimmt, da geht es ja auch immer wieder um die verschiedenen Perspektiven auf Geschichte. also auch auf die Historie. Also nehmen wir doch seine beiden Kriegsfilme über den Zweiten Weltkrieg. Also einmal zeigt er die Schlacht auf einer pazifischen Insel aus US-amerikanischer Sicht und dann wieder aus japanischer Sicht. Also da haben wir ja immer diese Ausgewogenheit. Alles zeigen, alle Perspektiven aufmachen wollen.
Es gab ja Spekulationen, dass Clint Eastwood doch nicht ganz Schluss macht, dass er angeblich noch einen Film in der Pipeline hat. Aber sagen wir, er hört auf. Würdest du sagen, dass es ein würdiger Abschluss für Eastwoods Karriere ist?
Ja, mehr als das. Aber ich will mir trotzdem nicht vorstellen, was das Kino ohne Clint Eastwood ist, was das US-amerikanische Kino ohne Clint Eastwood ist. Also ohne seinen ureigenen Blick auf US-amerikanische Gewalt, der immer wieder gezeigt hat, was diese schnelle Gewalt für langwierige Verletzungen für Wunden hat. Und ich finde diesen Film aber auch so spannend, weil es geht auch um US-amerikanische Scheinheiligkeit und die führt er vor. Und indem er sie so vorführt, gibt es vielleicht am Ende doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Also es wäre doch dann für so eine große Filmografie doch vielleicht ein positives Ende.
Also gucken Sie sich den an, den Film. Eine deutliche Empfehlung von Anke Lewicke, Juror Nummer 2, das ist der neue und wahrscheinlich letzte Film von Clint Eastwood. Er kommt am Donnerstag ins Kino. Es geht jetzt ums Grundsätzliche beim Filmemachen, aber auch eigentlich in unserem Alltag und in unserem Leben, nämlich das Licht. Der Dokumentarfilmer Thomas Riedelsheimer hat einen Film gemacht, der sich auf die Spuren des Lichts begibt und dementsprechend heißt der Film auch Tracing Light. Der Regisseur fragt sich unter anderem, woher das Licht kommt, wie es funktioniert und er lässt dafür auch Künstler und Forscher in einen Dialog treten, zum Beispiel im Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, das ein sehr weißes Foyer hat.
Ist das Weiß gut? Ist das eine gute Farbe zum Forschen? Wie ein weißes Papier, wo man alles draufschreiben kann und wo noch nichts drauf ist, oder?
Genau. Und es ist halt ein Kontrast zu den dunklen Laboren, in denen wir manchmal arbeiten müssen. Er ist auf jeden Fall das schönste Forschungsinstitut, an dem ich je gearbeitet habe.
Ein Ausschnitt aus Tracing Light, die Magie des Lichts. Der Film hat im letzten Jahr das Dock Leipzig eröffnet und am Donnerstag kommt der Film nun in die Kinos. Und es freut mich, dass ich jetzt mit Thomas Riedelsheimer sprechen kann, auch wenn es dessen Stimme nicht ganz so gut geht. Herr Riedelsheimer, guten Tag, wie geht's Ihnen?
Ja, guten Tag auch nach Berlin. Es geht so lala. Ich bin ja schon auf Premierentour, habe mich ein bisschen erkältet und dadurch, dass es natürlich auch viel Reden ist, ist die Stimme so ein bisschen weg bis angeschlagen.
Ja, also dann versuchen wir es und reden über Ihren Film. Das Licht ist ja was, wie ich schon gesagt habe, sehr Konkretes, das wirklich mit unserem Alltag verbunden ist. Jeden Morgen, wenn bei mir um 6.30 Uhr der Wecker klingelt, frage ich mich, wann es endlich nicht mehr ganz stockdunkel ist und gleichzeitig ist Licht ja auch so ein fast abstraktes, philosophisches oder physikalisches Konzept. Wie schwierig war es, sich dem in einem Film anzunähern?
Tatsächlich war vor allem der Schnitt schwierig, also die Balance zu finden zwischen den, wie Sie sagen, ja auch diesen alltäglichen Beobachtungen, die mich ja auch sehr faszinieren, die mir aber auch zu wenig gewesen wären für einen Film, also einen Film nur über Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, schöne Lichtsituationen, wäre mir deutlich zu wenig gewesen. Und deswegen spielt für mich die Physik dahinter eine große Rolle, weil sie, wie Sie auch schon erwähnt haben, durchaus philosophische Qualitäten im Prinzip hat. Also mir geht es auch gar nicht darum, dass man wissenschaftlich versteht, wie Licht funktioniert, sondern dass man davon vielleicht ein bisschen was lernen kann über sein Dasein als Mensch in einem Universum, was so unglaublich faszinierend ist.
Ja, und trotzdem haben Sie ja wirklich mit den Top-Wissenschaftlern gesprochen und Sie sind ja dann auch in diesen Forschungseinrichtungen. Wenn Sie sagen, Sie hat das Philosophische interessiert, können Sie ein Beispiel geben, wo die Wissenschaft dann direkt in die Philosophie übergeht?
Naja, eine der grundlegenden Eigenschaften von Licht ist ja die Welle-Teilchen-Dualität. Und die ist ja fast eine buddhistische Weisheit, oder der Buddhismus hat es vielleicht von der Wissenschaft, dass man nicht sagen kann, etwas ist so oder so, sondern etwas ist beides gleichzeitig. Und es hängt davon ab, aus welcher Sicht man draufschaut, was man sehen will. Das Licht zeigt sich entweder als Welle oder als Teilchen, je nachdem, was ich im Prinzip anschauen will. Und das ist schon eine Sache, die uns in manchen Diskussionen heutzutage vielleicht auch helfen würde, dass es nicht schwarz oder weiß ist und dass es nicht gut oder böse ist, sondern dass immer die Betrachtungsweise und die Perspektive eine Rolle spielt und letztlich auch, was ich drin sehen will als Beobachter, weil auch wiederum aus der Welle-Teilchen-Dualität und der Heisenbergsche Unschärfenrelation ergibt sich, dass wir als Beobachter von etwas auch immer Teil des Ganzen sind. Wir können uns nicht rausziehen, wir können keine objektive Beobachtung letztlich überhaupt anstellen.
Ich muss auch gerade an eine Situation denken bei ihm in einem Film, wo eben Künstler im Max-Planck-Institut sind und die Künstler sagen, naja, aber wir wissen ja zumindest, dass das Licht jetzt in diesem Raum ist und nicht woanders. Und dann sagt der Wissenschaftler, naja, wir können es nicht beweisen. Wir wissen nicht, welche Wege das Licht nimmt. Also dann immer auch wieder die Wissenschaftler, die eigentlich die großen philosophischen Fragen erst aufmachen, oder?
Absolut. Und das war ja gerade in Erlangen mit den beiden Künstlern Johannes und Raimund das Faszinierende, dass sie immer gedacht haben, naja, sie wissen ja, wenn das Licht hier ist, ist es nicht woanders. Und dann sagt Pascal sehr verschmitzt, naja, ganz so ist es nicht. Es ist eigentlich so, dass Licht jeden Pfad gleichzeitig geht. Und die Erforschung, welchen Pfad es jetzt genommen hat, führt eben dazu, dass sich wiederum Veränderungen im Licht ergeben. Oder Raimund, der dann am Schluss fragt, naja, aus dem schwarzen Loch kann ja nichts rauskommen. Und Pascal da auch sagt, naja, ganz so ist es nicht, weil es gibt eben das Phänomen des Entanglements, wo über zwei Photonen, die miteinander verbunden sind, wenn man das eine anschaut, weiß man was vom anderen, egal wie weit dieses Photon weg ist. Und solche Sachen sind sehr faszinierend, die auch wiederum philosophisch darüber was erzählen, wie zusammenhängend eigentlich alles ist und wie wir mit allem verbunden sind.
Was war eigentlich die Ausgangsidee, Künstler und Forschende zusammenzubringen und in einen Dialog zu bringen?
Das hatte tatsächlich damit zu tun, dass ich natürlich als Kameramann und Regisseur schon immer von Licht fasziniert war, aber eigentlich nie so richtig den Zugang oder den Ansatz gefunden habe für einen Film. Und ich habe dann ein Buch gelesen, das sich mit der Zeit von Einstein und Picasso, die ja Zeitgenossen waren, befasst. Die haben sich wahrscheinlich nie getroffen und trotzdem haben beide ihre jeweiligen Disziplinen zu ungefähr demselben Zeitpunkt in das abstrakte Denken geführt. Also Picasso hat angefangen, Bilder multiperspektivisch zu malen von verschiedenen Blickrichtungen in einem Bild. Und Einstein hat über Relativitätstheorie und Quantenmechanik auch die Abstraktion ins Denken gebracht und gesagt, wir kommen mit der Newtonschen Physik so nicht weiter, wir müssen irgendwie letztlich auch abstrakter denken. Und diesen Zufall, oder vielleicht ist es auch keiner, dass da die Mensch offensichtlich bereit war, darüber nachzudenken, dass man die Komplexität der Realität nicht einfach so erfassen kann, sondern dass es da eine andere Art von Denken und Zugang bedarf. Die hat mich schon sehr fasziniert und dachte mir, das ist ja interessant, Kunst und Wissenschaft zusammenbringen. Und nachdem man vieles in der Lichtforschung ja gar nicht sieht, dachte ich mir, das wäre toll, wenn dann Künstler, was sie da lernen oder die Ergebnisse oder Aspekte von Licht dann haptisch und optisch erfahrbar in ein Kunstwerk umwandeln. Und das wäre für den Film ja super.
Manchmal hatte ich auch den Eindruck, das war insofern auch für den Film sehr in Anführungszeichen praktisch, dass die Künstler die Fragen gestellt haben, die sie eventuell sonst hätten stellen müssen.
Absolut. Also als da haben sie mich sozusagen ertappt, weil ich als Filmemacher eigentlich mich aus den Filmen weitestgehend raushalte. Und das war natürlich ein anderer schöner Effekt, dass die Künstler, Künstlerinnen die dummen Fragen, sage ich mal, die ich sonst hätte stellen müssen, gestellt haben und ich das auch noch filmen konnte und diesen Dialog dann filmen konnte.
Und andersrum, was hatten eigentlich die Forschenden davon, mit Künstlern zu sprechen? Also, dass die Künstler davon lernen, ist offensichtlich.
Ich weiß nicht, ob es speziell die Physiker sind, aber Wissenschaftler in diesem Level sozusagen, die wissen ja sehr genau, dass auch ihr Zugang, ihr Wissen begrenzt ist. Und die wissen auch, dass die Wissenschaft nicht die alleinige Deutungshoheit über Realität hat. Das hat ja auch Einstein schon formuliert, dass die Vorstellungskraft, die Fantasie mindestens genauso wichtig ist wie eine Wissenschaft. Und die meisten von denen sind tatsächlich sehr daran interessiert, in den Außenkontakt zu treten und in Berührung zu kommen mit solchen Fragen. Und speziell Daniele Faccio vom Institut in Glasgow, von der Uni Glasgow, der hat es genossen, wenn er mit solchen Fragen, die sich ja nie stellen, die stellen sich ja nicht die Frage, wie sieht eigentlich die Zeit aus, wenn ich auf einem Photon sitzen würde und mit Lichtgeschwindigkeit durchs Weltall fliege. Das sind ja sehr unwissenschaftliche Fragen, aber das hat ihn erstens mal sehr amüsiert und zweitens auch ein bisschen ins Schleudern gebracht. Ja, wie ist es eigentlich? Weil diese Fragen braucht er nicht zu beantworten in seiner Arbeit, aber die stellen wir uns dann eben.
Was gehört noch zu den Momenten, die Sie erlebt haben und dann in den Film genommen haben, wo Sie dachten, ah, wunderbar, hier geht das Konzept gut auf?
Also ich mag tatsächlich sehr gerne das Kunstwerk, was dann in Erlangen entstanden ist.
Das müssen Sie, glaube ich, kurz beschreiben.
Letztlich Johannes und Raimund, die beiden Künstler aus München, machen eine große Kugel, die in dem weißen Foyer hängt und die ist zur einen Hälfte weiß wie das Foyer selbst und zur anderen Hälfte schwarz. Und dieses Schwarz ist ein sehr besonderes Schwarz. Es ist nämlich schluckt zu 99,8% das Licht. Und diese Kugel dreht sich langsam. Und es, immer wenn das Schwarz kommt, dann verliert die Kugel ihre Kugelcharakteristik und es beginnt tatsächlich wie ein Loch in diesem Foyer zu entstehen. Und diese Frage von Licht, die immer auch natürlich die Frage von, was ist denn Gegenteil von Licht, die Abwesenheit von Licht, was das eigentlich ist, die wird da sehr spielerisch, anschaulich und wie ich finde auch sehr ästhetisch bearbeitet. Und letztlich kulminiert es ein bisschen in dem, was Pascal dann, der Physiker, dann auch sagt, dass es eigentlich die komplette Dunkelheit gar nicht gibt. Also die Dunkelheit ist halt das, wo unser Sehapparat versagt, aber das heißt nicht, dass da kein Licht mehr ist. Und das ist das, was vielleicht für mich die Essenz aus dem Film ist. Licht ist eigentlich eine Sprache, ist eigentlich eine Information. Das ist alles oder vieles, was wir wissen, wissen wir über Licht. Ein Physiker hat es mal die Sprache des Universums genannt. Und letztlich wäre das Gegenteil von Licht dann die Sprachlosigkeit und vielleicht der absolute Tod. Und das ist eigentlich gar nicht in unserer Umwelt, in unserem Universum, in unserer Realität vorhanden.
Was bedeutet diese Erkenntnis für Ihr Filmemachen? Denn Licht ist natürlich auch fürs Kino essentiell.
Naja, ich habe so richtig tief verstanden durch diesen Film, dass wir eigentlich alles, was wir sehen und was wir als Filmemacher auch beschreiben können, findet ja in so einer schwarzen Box mit einem kleinen Loch statt. Das ist ja, wie unser Sehen funktioniert. Also dieses System der Kamera Obscura, dieses dunklen Raums mit einem kleinen Loch, der halt nur bestimmte Lichtstrahlen durchlässt und dadurch das Bild entstehen lässt. Und so funktioniert eine Kamera, ein Projektor und unser Auge im Prinzip. Und die Magie des Lichtes jenseits dieses Kastens, die können wir eigentlich nur erahnen oder über Metaphern oder über Wissenschaft uns dem annähern. Aber da ist ein Riesenraum außenrum. Und für mich war das eben so diese Erkenntnis, wie klein unser Realitätsausschnitt eigentlich ist und das wir so als Realität wahrnehmen und wo wir denken, ja, so ist es eben. Und das ist schon eine Erfahrung, die einen auch ein bisschen bescheidener macht in dem, was man so selbst erreichen kann, wie wichtig man ist, was man überhaupt in seinem Kopf verstehen kann.
Der Film, habe ich auch erwähnt, hat ja das Dokumentarfilmfestival in Leipzig im Herbst eröffnet. Dort haben Sie bei der Eröffnung auch gesagt, dass Sie Ihren Film durchaus auch politisch sehen. Können Sie die politische Dimension für Sie nochmal konkretisieren?
Ich weiß nicht, das ist vielleicht naiv gedacht, aber ich bin irgendwie der Meinung, wenn diese aggressiven, gewaltbereiten Männer, die momentan so viel Weltpolitik bestimmen, wenn die so ein bisschen mehr Ahnung davon hätten, wie wenig von dieser Hybris alles in der Hand zu haben, alles beherrschen zu können, alles verstehen zu können, wenn die davon ein bisschen mehr mitkriegen würden, glaube ich, wäre diese Hybris auch gar nicht mehr so groß. Also die Werte, die sich dadurch ergeben, wenn man so in dieses Universum schaut oder in wie die Welt so zusammengesetzt ist, wie komplex das alles ist. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die zu mehr Menschlichkeit führen können. Also natürlich ist der Film nicht in erster Linie politisch. Es geht weder um den Konflikt im Gaza noch um die Ukraine, aber es geht schon um das, was macht uns Menschen aus und was ist unser Platz in diesem ganzen Universum. Und ja, ein bisschen mehr Bescheidenheit täte uns da, glaube ich, sehr gut. Und insofern halte ich ihn schon für politisch, weil er über Werte spricht.
Also von der kleinen Box, über die Sie eben sprachen, zum großen Universum. All diese Fragen behandelt der Film Tracing Light, die Magie des Lichts, der neue Dokumentarfilm von Thomas Riedelsheimer, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben und ich hoffe, Sie können jetzt Ihre Stimme wieder schonen. Vielen Dank.
Ganz lieben Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.